Hallo und herzlich willkommen zu Football Bromance. Wir sind wieder da, wir sind zu spät, aber besser zu spät als nie, Herr Werner.
Da hast du vollkommen recht und es ist immer ein bisschen schöner, wenn wir in deinem Hotelzimmer sind.
Genau, weil jetzt ist der Sound Deluxe. Das Einzige, was uns stören könnte, ist Batterien, die alle sind oder potenziell Housekeeping.
Ansonsten oder dein Computer. Dein Computer, der hier schon wieder an ist.
Ja, pass auf. Also lass uns loslegen. Wir machen eine kurze Game Day Edition sozusagen. Heute ist Sonntag. Für alle da draußen, die sagen, Mensch, dann kann ich nochmal hören, was gestern so lief. Am Donnerstag, gestern bei College Football. Übrigens, danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Bombastische Quoten wieder. Let's get right to the chatter. Gestern Abend, Pitt, Penn State. Alter.
Wenn ihr nicht dabei wart, live, und habt es bei uns auf ProSieben angeschaut,
ProSieben Max.
Ach ja, ist das Gleiche.
Oder wie Stecker sagt, ProSieben 6.
Schaut es euch an im Real Life. Wir lügen nicht. Das war ein Hammerspiel. Die Atmosphäre war bombastisch und gleichzeitig ein Hammerspiel. Und ja, gehen wir mal kurz rein.
Ja, Pitt hat sich gut geschlagen. Zur Halbzeit stand es 10-10, aber emotional zur Halbzeit hat man schon gesagt, verdammt, ey, Pitt, letztes Jahr einen 50-Burger bekommen, die sind ready. Die Defense war brutal.
Ja, vor allem ein Defensive-Spieler in Tweeman, der hatte wieder gestern 2 Sacks, in den letzten 2 Spielen hat er 5 Sacks, also Defensive Tackle. Also der tritt in die Fußstapfen von Aaron Donald bei Pittsburgh.
So, dann aber im dritten Viertel stand es dann irgendwann 17-10 und es lief gar nichts mehr für Pitt im vierten Viertel. Und dann kam Pickett, der Quarterback, obwohl der hatte schon das zweite Viertel, war das schon heiß, kam er zurück und hat das Feld runter, hatte vierte Versuche converted und standen sie an der 1-Yard-Linie. So.
Mit 5 Minuten auf der Uhr.
Ungefähr. Auf jeden Fall. Und dann kam es dicke. Erster Versuch war irgendwie
Quarterback
Run. War die Nittany Lions Defense drauf eingestellt. Dann haben sie den Ball geworfen.
Zweimal incomplete.
An der 1-Yard-Line.
Zweimal incomplete natürlich.
So, und dann haben wir gesagt, Junge, geh dafür.
Du musst auswärts bei Penn State in so einer Kulisse, da kannst du nicht Angst haben. Du musst dafür gehen. Aber er schießt einen Field Goal.
Er hat versucht.
Ja.
Und dann, doink, Pfostenkracher raus. Und sie verlieren natürlich das Spiel, weil dann frisst ihr Penn State die Zeit auf. Und,
aber es kam nochmal knapp zu einer Hail Mary in die Endzone.
Das
also
stimmt.
Das Spiel hat echt abgeliefert. Und das ist natürlich ein perfektes Spiel für viele Leute da draußen. Das Feedback war ja auch, ihr habt zum ersten Mal eingeschaltet und gesagt, ich werde ab jedem Samstag jetzt dabei sein. Das ist natürlich gut, wenn da so ein Spiel ist.
Ja, das Spiel hat es wirklich in sich. Wie gesagt, also Kenny Pickett von Pitt, von dem ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe die ersten zwei Spiele gesehen. Erstes fand ich richtig schlecht, das zweite fand ich, der Gegner war nicht gut. Aber in diesem Spiel gegen diese Penn State Defense hat er 51 Mal den Ball geworfen, 35 angebracht für 372 Yards. Das ist schon amtlich. Zwar kein Touchdown, aber boah, alter Schwede. Sein Gegenüber Sean Clifford, den ja alle für sehr, sehr gut halten, nicht mal die Hälfte seiner Pässe. Es gab keinen Touchdown-Pass in diesem Spiel.
Und letzte Woche hatte Sean Clifford 72% von seinen Bällen angekommen. Das sind Drew Brees-Nummern. Und diese Woche sah das nicht so aus. Und die sind mit blauem Auge davon gekommen, weil die hatten zwei Big Plays in der ersten Halbzeit.
Tiefblau.
Von KJ Hamler, der Star Right Receiver. Und dann hatten die diesen langen Lauf. Also die hatten Glück und mit Big Plays haben die am Ende des Spiels gewonnen.
Übrigens, du bist ja in Liebe mit Noah Kane, dem Running Back.
Ja, der kam nie wieder rein
danach. Ja, aber soll ich dir was sagen? Ich habe Journey Brown, 10 Carries für 109.
Ja, aber das ist egal. Wenn Noah Kane in einem Drive aus der zweiten Halbzeit in dieser Spielsituation rauskommt und so Gas gibt und dir einen Touchdown holt, in so einem entscheidenden Spiel, und danach war er nicht mehr auf dem Feld. Das verstehe ich nicht.
Nee, die hatten dann Devin Ford, Ricky Slade, die hatten da so einen Vierer gespannt. Untypisch für Penn State, die ja eigentlich immer so einen Featured Back haben. Wie gesagt, Saquon Barkley ist von Penn State. Aber 10-17, das war ein spannendes Spiel. Nächste Woche haben wir Cal bei Ole Miss. Darüber sprechen wir dann in unserer Freitags-Edition. War ein geiles Spiel, war ein geiler Spieltag. Wir werden morgen nochmal am Hangover, Football-Hangover, mal über die anderen Scores sprechen, weil da war ja einiges los. Also guckt euch mal die Highlights auf ESPN an oder so von College Football. Da waren wieder absurde Sachen. Der Helikopter von dem einen Quarterback, der gefühlt 3 Meter hoch in der Luft war, krasser Scheiß. Lass uns noch ein weiter zurückkommen zu dem Thursday Night Game. Carolina hatte die Tampa Bay Buccaneers zu Gast.
Warte mal, wir müssen noch mal kurz zurückgehen.
Noch weiter.
Machen wir nächsten Freitag ein Scouting Report oder machen wir es lieber live?
Oh.
Das haben wir wieder vergessen.
Ja, weil stimmt. Eigentlich die Freitags-Edition wird es nicht geben. Du hast recht, denn am Sonntag, dem 22., sehen wir uns doch alle Football-Bromantiker. Außerdem wird dann, die Sonntags-Edition wird auch gleich bei Twitch wird live gestreamt. Das heißt, man kann live in den Podcast reinschauen und er wird natürlich hochgeladen und ihr könnt ihn euch anhören. Aber wir sind live im Hamburger Ding auf dem Kiez mit euch. Und Björn Werner küsst jedes einzelne Auge von euch Bromantikern. So, also, gut, dass du das nochmal gesagt hast.
Nee, weil wir können ja nicht zu viele und wir müssen auch erstmal rausfinden.
Ja, das gibt uns noch ein bisschen Zeit. Unser Software-Issue
wir müssen hier,
zu handeln.
Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die Tonqualität stimmt und wir wollen
die
hier
kein
Kackprodukt rauspacken.
erinnert mich ein bisschen an gestern. Wollen wir nicht tiefer drauf eingehen. Das war Kackprodukt gepaart mit Basketball. Mehr sage ich nicht. So, pass auf. Thursday Night. Was ist mit Cam Newton los?
Was ist los mit ihm? Die sahen natürlich nicht so gut aus wie letzten Sonntag, wo wir das Spiel kommentiert haben, wo die gegen die Rams gespielt haben. Da haben wir alle gesagt, alle, die da saßen, boah, gegen so ein starkes Team, die Rams, so knapp zu spielen. Cam sah ganz gut aus. Christian McCaffrey war on fire. Und jetzt kommen die Tampa Bay Buccaneers nach Charlotte und schlagen sie 20-14. Und Cam Newton... Der Playcall war, lass Christian McCaffrey rausnehmen aus dem Spiel und lass Cam Newton den Ball werfen. Und wir denken, dass Cam Newton nicht mit seinem Arm uns schlagen kann. Und es ist so passiert.
Aber ich muss auch, also viele fragen sich, was mit Cam Newton ist. Ne? 8 Spiele in Folge hat er jetzt verloren. 8. Das mit letztem Jahr, also dann hat er dieses Jahr noch keinen Touchdown-Pass geworfen. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt Thursday Night haben sie gegen Tampa verloren, mit Jameis Winston. Und Newton hat 324 Yards geschmissen, aber nur 48% seiner Pässe komplettiert.
Ja, aber ich bin auch ganz ehrlich, so ein Thursday Night Game, das kann man auch manchmal nicht, dass die so früh ein Thursday Night Game spielen, ist hart. Weil du hast keine Zeit vom Sonntag, kommst Montag rein, Dienstag und Mittwoch.
Ja, aber das ist ja die Tampa Bay Buccaneers.
Da hast du recht, vollkommen. Deswegen, manchmal sind diese Thursday-Night-Spiele einfach wild. Weißt du, ich meine, du kannst nicht wirklich davon als Zuschauer sagen, okay, ist das Team, was wir jetzt jedes Mal sehen werden, weil so viel Verrücktes passiert auf Thursday-Night, weil so eine kurze Vorbereitungszeit ist und Spieler hassen es, Coaches hassen es und du kannst nicht wirklich einen Gameplan machen, du lässt einfach wirklich...
Aber weißt du, das Schlimme, Björn, ist ja, die Tampa Bay Buccaneers sind ja nach Carolina, ich weiß gar nicht, ob die, ja, die sind wahrscheinlich geflogen, ist ja irgendwie 30, 45 Minuten Flug.
Genau, die fliegen Mittwoch los und sind, die haben eigentlich, genau, die haben mehr, wie soll man sagen?
Obwohl, fliegen die auch Mittwoch oder fliegen die am selben Tag, weil es so kurz ist?
Nein, die fliegen Mittwoch.
Am Mittwoch, okay, aber das ist, eigentlich haben die es noch härter, aber weißt du, ich muss sagen, viele fragen sich, was ist mit Cam Newton los, der ist scheiße. Ich habe mir das Spiel nochmal kondensiert angeguckt auf dem Weg hierher. Wir sitzen ja gerade in München. Und ich muss sagen, klar hat er ein Problem. Da waren ein paar Bälle, die haben gesegelt, die waren im Boden geworfen. Tendenziell hatten wir das im ersten Spiel schon viele Bälle überworfen, tendenziell. Aber ich muss auch sagen, die Coaches, die wurden outcoached von Bruce Arians und der Defense-Koordinator bei den Tampa Bay Buccaneers ist ein ehemaliger Headcoach, Todd Bowles, defensive-minded. Der hatte den Gameplan von North Turner zerstört.
Das war wieder,
zerstört.
Ja, du hast recht, das war wieder eine klassische Defensive-Schlacht. Am Ende des Tages 20 Punkte zulassen ist auch nicht viel. Die Panthers Defense war gut. Luke Kuechly, 17 Tackles.
Der war in jedem Tackle dabei.
17 Tackles in einem Spiel. Und auf der anderen Seite, Tampa Bay Buccaneers in der Defense, hast du Shaquille Barrett, der von den Broncos kam und der Ersatzspieler war von Vaughn Miller, hat 3 Sacks.
Ja, der hat den linken Tackle zerstört und pass auf, und hier ist das, darauf will ich hinaus, wenn man sich das Spiel anguckt, weil viele die, oder was heißt viele, ab und zu lesen wir über diesen Podcast, wir gehen nicht tief genug rein, wir kratzen nur an der Oberfläche.
Was? Wo liest du das?
Wer hat das gesagt?
Ich Wer hat das gesagt?
Pik ihm ins Auge. Ich glaube, wir gehen schon tief, wir verpacken es nur nicht. Weil interessant fand ich, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, die Tampa Defense hat 4 Barefront gespielt. Das heißt, alle 5 Linemen gecovert, 1-1 kreiert. So das Laufspiel auch weggenommen. Die Box war bis oben hin voll. Und ich habe mich gefragt, der Gameplan von Carolina, der war einfach scheiße. Die hatten manchmal nur dann noch diesen Receiver, der in Motion geht durchs Backfield. Dann war da nur noch ein Receiver draußen. Die Box war vollgepackt mit Menschen. Da kannst du nicht reinlaufen, nicht in Barefront. Du kriegst sie alle nicht geblockt. Und das fand ich schwach, dass North Turner da keine Antwort drauf gehabt hat. Und selbst wenn sie dann irgendwie fast 80% des Passing Games ist Play Action. Und jetzt hast du 5 1-1 Duelle mit einem Blitzing Linebacker, noch ein 6. mit dem Running Back und du hast Play Action. Das heißt, die Zeit, die du brauchst, bis der Ball raus ist, dauert so lange und jetzt steht Cam Newton da hinten und faked noch 3-mal und es sind 5 oder 6 1-1 Duelle. Und deshalb hat Barrett ihn noch 3-mal gesackt, weil er Play-Action, so, den Fake musst du nochmal ausführen. Und dann, ey, und dann hatten sie passkonzeptionell auch kaum Shallow Cross, kurze Routen. Also der Defensive Gameplan von Todd Bowles war perfekt, denn sie haben das Laufspiel gestoppt. Play-Action haben sie insofern unterbunden, als dass sie Druck gebracht haben und Press gespielt haben. Das heißt, das Kurzpassspiel haben sie weggenommen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die Receiver haben 1-1-Duelle auch nicht gewonnen. Greg Olsen, sein Tight End, wenn sie Zone gespielt haben, war ab und zu mal frei. Play-Action hinter den Linebackern über die Mitte. Aber ansonsten, 1-1-Duelle gewinnt er auch nicht mehr, weil der ist auch nicht mehr der Schnellste. Also konzeptionell, ich habe das Gefühl, wenn ich Cam Newton angucke, der hat sein Mojo verloren.
Boah.
Der hat sein Mojo verloren.
Aber dein Swag ist noch da, oder?
Nein, hast du das gesehen? Nein. Wenn ich das Kopftuch von Tante Käthe sehe, ne, oder die Hose mit dem Zebra-Arsch.
Aber warte mal, das Kopftuch war ja, das war jetzt hart. Also das war wirklich.
Ja, das hat auch nichts mehr mit Style zu tun. Das sah einfach nicht gut aus. Wir wollen ja auf unseren Ton achten. Das sah nicht gut aus. Das war Swag Overdose.
Also normalerweise macht er ja schon verrückte Sachen, aber trotzdem sah er immer noch auf seine Art, wie wir ihn kennen, gut aus.
Ja, aber das,
das Tuch war ein bisschen zu viel. Nein. Aber du hast es angesprochen. Weißt du, was jetzt passiert? Liebe Carolina Panthers-Fan, es tut mir leid, der Druck ist jetzt schon da, weil wenn du 0-2 in die Saison startest, ist prozentual deine Chance eigentlich, dass du es gar nicht mehr in die Playoffs schaffst. Letztes Jahr hat das Deshaun Watson mit den Houston Texans geschafft, aber das schafft man nicht oft. Und Christian McCaffrey wurde total mit diesem Gameplan und diese Defense rausgenommen. Und du siehst, was passiert, wenn Christian McCaffrey nicht so on fire ist wie an Woche 1. Da haben sie auch verloren, aber Christian McCaffrey ist eigentlich jetzt gerade die Offense und nicht mehr Cam Newton, wie wir es kennen. Und jetzt die nächsten Wochen werden die Defense-Coordinator, rat mal, welches Spiel sie nehmen und zerbrechen und sagen, okay, wie können wir deren besten Spieler, Christian McCaffrey, aus dem Spiel nehmen? Die packen dieses Video an von den Tampa Bay Buccaneers. Und die haben die Messleiter da ganz oben angesetzt. Und bin ich mal gespannt, ob die dieses Wunder machen. Das ist wirklich schon so ein Wunder, weil die prozentual ist, glaube ich, bei 75-80%, dass du jetzt noch die Playoffs schaffst.
Das also, ist natürlich. Aber es wird, es
also
wird
nicht schwer. Schaffst. Also 20%.
Es wird schwer für Carolina, weil ich glaube, wie gesagt, Cam Newton, kann er noch Football spielen? Natürlich kann er Football spielen. Aber ich glaube, er sieht auch frustriert aus mit dem Playcalling. Und wenn ein Quarterback sagt, hey, pass mal auf, ist alles meine Schuld, ich hätte das machen müssen, das mal. Klar waren da Throws, die er hätte machen müssen. Aber da waren auch ein paar andere bei, wo du sagst, Back-Shoulder-Throws, One-Inch, the Linebacker über die Mitte, wo du sagst, der kann es doch noch. Um dann ein Play später segelt das Ding. Da war so eine Sail-Route, ich weiß gar nicht zu welchem Receiver, wo dann die Kommentatoren, die Amerikaner sagen, ja, überworfen, den hätte er treffen müssen. Hey, shit, die Route war zu kurz, der Corner hätte ihn undercutted. So, wo soll er den Ball noch hinlegen? Wo soll er den Ball noch hinlegen? Das war eine verdammt beschissene Route, zu kurz, sie nicht verkauft. Und ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen bei den Panthers. Nämlich Play-Design, fraglich. Play-Call, fraglich. Und dann natürlich auch noch, die haben kein, weiß ich nicht, da ist kein Receiver, der ein Game-Changer ist. Haben sie aber nicht. So, und das ist das Problem. Und die gewinnen ihre 1-zu-1-Duelle manchmal schon, aber dann meistens halt auch nicht. So, und ich bin mal gespannt, was da in Carolina passiert. Das wird für Ron Rivera jetzt die größte Herausforderung, dass das Team jetzt nicht auseinanderfällt. Aber lass uns doch mal über heute Abend sprechen. Oder nee, lass uns noch mal ein Stück weiter zurückgehen. Obwohl, das schließt natürlich in diese Woche an. Es gab ja so ein bisschen Drama in diesen Spieltag hineingehen. Es war relativ ruhig. Wir wollen nicht über Antonio Brown sprechen, der heute Abend wahrscheinlich gegen Miami spielt. Ne? Ich bin mal gespannt mit meiner alten Rückennummer 17. Schande. Wer benimmt sich nicht? Kommen wir gleich drauf.
Aber trotzdem gibt es einen anderen Right Receiver, der viel
Drama kreiert. Oh. Die Uhr. Die $350,000 Uhr. Wir haben ja drüber gesprochen.
Ja, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, Odell Beckham Jr. hat letzte Woche eine Uhr während des Spiels getragen, die soll angeblich $350,000 kosten.
Sag doch, die nicht angibt, du weißt das, weil du hast sie auch.
So, ich bin persönlich kein Fan davon. Danach war natürlich gleich wieder viel Drama. Die haben Odell Beckham darauf angesprochen. Er sagt, oh, wenn es nicht das eine ist, ist es das andere. Und dann denke ich mir, du weißt in deiner Situation oder in irgendeiner anderen Situation, wenn du irgendwas tust, was nicht normal ist, und es ist nicht normal, so eine fette Uhr im Spieltag zu tragen, weil es auch erstens gegen die Regeln sind.
Du sagst es nochmal. Im Spiel, nicht am Game, sondern im Spiel.
Im Spiel.
Was er privat trägt, ist seine Sache, würde ich sagen.
Ja, natürlich. Natürlich, das ist total separat. Lass ihn sein Geld ausgeben, lass ihn Spaß haben, lass ihn sein Leben leben. Das meine ich ja nicht. Aber im Spiel trägt er ein Haus an seinem Handgelenk. Und du weißt, dass das wieder irgendwie Drama kreiert für dein Team. Das ist für mich egoistisch. Das war so ruhig gerade, da dachte ich wirklich, Odell Beckham hat es endlich geschafft.
Nein, aber darüber haben wir doch schon gesprochen. Weißt du was? Erzähl doch mal, das Schlimmste ist doch, dass die Medien ihn darauf ansprechen und sagen, das ist ja verboten, weil du kannst ja auch jemanden verletzen damit.
Und was ist seine Antwort? Da haben die ja vollkommen recht. Die Regeln sind, darfst du es nicht tragen, du darfst nichts irgendwie sowas tragen. Eigentlich darfst du auch keine Kette tragen aber auch Leute, die es dann immer reinmachen, in die Schulterpads hier vorne rein. Aber er sagt so, nö, ich würde die nächste Woche trotzdem tragen, ist mir egal, was die NFL sagt. Also du sagst, dir ist das egal, du willst kein Drama kreieren, aber dann machst du so eine Statements und längst wieder ab von dem Ziel, vor allem nachdem die letzte Woche so kassiert haben, willst du doch nicht wieder den ganzen Fokuspunkt auf dich setzen. Eigentlich sollte das Team im Vordergrund sein, wie können wir besser werden. Und du sagst, ist mir wieder egal, ich will wieder was starten, lass mich meine Uhr tragen. Nein, das ist gegen die Regeln und du weißt selber, auch wenn du es dürftest, mit einer Uhr zu spielen, weißt du, dass das, wenn da $300,000 an dein Handgelenk ist, dass das was kreieren wird und ablenken wird vom Team, vom Ziel. Das verstehe ich nicht. Er sagt, ich trage sie trotzdem. Bin ich mal echt gespannt, ob er den Montag, Monday Night jetzt hier wieder trägt, die Uhr. Die können ja nichts machen, außer ihn jede Woche am Mittwoch einen Brief schicken, wo es drin steht, er hat gegen die Regeln verbrochen und hier zahl mal 10.000, 15.000.
Er hat gegen die Regeln gebrochen.
Verbrochen.
Er hat gegen die Regel verstoßen. Gegen die Regeln verbrochen, ist immer
deine Mutter.
Jetzt so. Ich komme mir schon vor wie Björns Vater, ey. Ja. Ich bin nicht deine Mutter, ich bin leise. Dein Vater.
So, pass auf, weiter geht's. So.
Bist du jetzt endlich fertig mit den Drama?
Nein.
Ich hab die Schnauze voll von Antonio Brown.
Ja, ist doch nicht Antonio Brown, es geht aber weiter.
Und was ist denn?
Ach das ja, geht stimmt, in die nächste, ja, es geht ja. Doch jetzt in die nächste Story. Ganz Jets. Ruhig. Black Hammer, komm runter. Komm runter, mein Lieber.
Black Hammer hast du an deinem Mund, mein
Freund. Ja, so, okay. Ich entschuldige mich für den Coach. Der ist heute, der ist ein bisschen später aufgewacht. Gestern Abend war eine lange Nacht für ihn.
Wem war schwindelig?
So, pass auf.
Wir haben um halb zwei in München Downtown hat Björn Werner noch schwindelig eine Currywurst mit Pommes weggesaugt, so schnell.
So, pass auf, komm, lenk mal. Warte, wir kommen weiter.
Du hattest gestern den süßesten Gin Tonic der Welt. Du hast Angst, dass deine Frau das hört, ne?
Nein, das ist okay. Sie kann das hören. So, komm. Aber ich weiß, die hört uns hier nicht zu bei Football Bromance.
Weißt du, wenn du mich Black Hammer nennst, ne, dann nenne ich dich Dizzy B. Dizzy B.
So, ist okay.
Alle Bromantiker da draußen.
So, zurück.
Wir machen ein T-Shirt für Björn Werner, da steht Dizzy B drauf. Okay.
So
Dizzy, sag es.
Montagnacht, die Cleveland Browns fliegen nach New York und spielen, ja, haben das Monday Night Spiel, Primetime TV. Odell Beckham Jr. wird darauf angesprochen, was er über Greg Williams denkt. Das ist der Defense-Coordinator von den Jets. Der ist dafür bekannt. Wir gehen jetzt wieder ein paar Jahre zurück. Der war damals bei den Saints mit Sean Payton, Drew Brees. Und es kam raus, dass er ein Bounty jede Woche gesetzt hat auf den Schlüsselspieler in der Offense. Und die haben einen Pott kreiert. Heißt, Leute haben...
Bounty muss man auch mal erklären, das ist ein Kopfgeld.
Genau, die haben einen Topf, ich weiß nicht nur, ob die Coaches da reingepackt haben, auch die Spieler. Die haben gesagt, ey, wer den generischen Quarterback verletzt nicht. Wir reden jetzt nicht von, ey, wer sackt ihn, wer hat eine Interception. Die haben wirklich gesagt...
Sackt ihn und knockt ihn aus dem Spiel.
Verletzt ihn, nimm ihn raus, damit wir das Spiel gewinnen. So eine Sachen sind pervers, das gehört nicht in den Sport. Das kam raus im Nachhinein und dann wurde er suspendiert oder hatte keinen Job. Sean Payton wurde suspendiert, dann war Greg Williams, glaube ich, 2 Jahre nicht mehr in der NFL. Und dann haben wir ihn ja wieder bei den Cleveland Browns gesehen. Ich glaube, das war sein erster Job danach. Dann war ja der Defense Coordinator bei den Cleveland Browns noch letztes Jahr in Hard Knocks. Wenn ihr Hard Knocks geschaut habt, wenn nicht, könnt ihr es euch mal angucken.
Ich habe mich auch noch gefragt, warum er, der hat ja eigentlich da einen guten Job gemacht, aber trotzdem hat Freddie Kitchens ihn nicht übernommen.
Ja, aber warum? Weil, wenn, guckt euch Hard Knocks an. Du weißt ganz, der Typ ist nur am Schreien. Das ist hart, obwohl er vielleicht ein guter Defense Coordinator ist, ist es hart.
Wenn menschlich.
Genau. Wenn du einen Typ hast, der ganze Zeit nur in dem Team-Meeting-Raum schreit, um einfach mal euch ein bisschen Insight zu geben. Im College, in der Highschool wird mehr geschrien. In der NFL nicht so, weil im College verteilst du Stipendium und du musst Leute babysitten, weil die Leute wissen, dass die ein Stipendium haben und dir keiner kann das dir wirklich nehmen. Da gibt es keine Regeln, dass du es dir einfach wegnehmen kannst. Das heißt, du musst dir manchmal, wie ein Vater, wie du das bei mir machen möchtest hier, meine Vaterrolle spielen
ich
möchtest.
Ich mach das.
So, mein Vater. Da müssen die ein bisschen lauter werden manchmal.
In Dizzy, der NFL. Ich bin dein Vater.
In der NFL ist das so, wenn du deinen Job nicht machst, bist du weg. Deswegen brauchen die nicht schreien.
Grown
und
man.
Deswegen auch hast du manchmal auch Erwachsene. Guck mal, du hast ja Leute, die sind 35 und die spielen schon seit 10, 12 Jahren in der NFL. Und wenn da irgendein Coach Izumo kommt und mich anschreit, höre ich nicht zu. Das schalte ich ab. Also Papa, hör auf mit dem Rundschreien hier. Ja?
Keiner, der Bromance hört, hat mich jemals schreien hören. Schreien tue ich nur am Samstag oder Sonntagabend, wenn ich steil gehe.
Oh, okay, und ey,
aber
ich muss immer, wir sind jetzt Samstag immer hier wegen College Football und wir müssen immer aufpassen, weil ich muss aufpassen, wenn er was trinkt hier, der Coach, ich muss alle Stühle aus dem Raum, es dürfen keine Stühle in der Nähe sein, weil er mag es sehr schnell in den Stuhl zu
greifen. Ich falle immer über die rüber.
Ja. So, pass auf, dann gehen wir zurück.
Dizzy B.
Dann, er war bei den Cleveland Browns, der Greg Williams, der Defense Coordinator, der jetzt der Defense Coordinator ist bei den Jets. Odell Beckham wurde gefragt, was er darüber denkt und dann hat er gleich gesagt, ja, der ist dreckig, also er ist nicht dreckig, sondern
ich habe ihn unter der Achse geleckt.
Wie er coacht, ist er dreckig, ne, das gehört ihm nicht, wie auch immer rein. Ich habe gehört, die Spieler, die letztes Jahr bei den Cleveland Browns waren und die noch unter Greg Williams gecoacht wurden, haben Odell Beckham gesagt, letztes Jahr in der Preseason hat er den Spielern gesagt, nimm ihn raus aus dem Spiel, verletz ihn. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß keiner, aber das hat natürlich jetzt ganz schön eine Headline kreiert hier für diese Woche, wo Greg Williams anscheinend auch was geantwortet hat und gesagt hat, keine Ahnung, was der erzählt, irgendwie, das ist mir egal, er ist nicht wichtig genug für mich, dass ich sowas sagen würde, irgendwie sowas. Also da bin ich mal jetzt echt gespannt, weil er hat die Historie, ne? Er wurde dafür, dass er überhaupt noch in der NFL coachen darf, weißt du, weil wir Spieler, wir werden zu einem so einen hohen Standard gehalten und wenn wir sowas machen, normalerweise, natürlich gibt es auch wieder Ausnahmen, wenn du ein Hall of Fame Spieler bist, ne, wie wir es gerade auch sehen, wie zum Beispiel mit Tony Brown oder wie auch ein paar andere Namen, aber viele, viele, die nicht auf dem Level sind und diesen Status haben, die sind direkt draußen aus der NFL und im Coaching ist das nicht so.
Die Frage ist, warum stellst du ihn als Defense-Koordinator ein? Das ist genau wie das gleiche mit dem Spieler, weil er gut ist in dem, was er macht.
Ja.
Und am Ende des Tages willst du Spiele gewinnen bzw. nicht verlieren. Aber ich halte es auch für sehr fragwürdig, obwohl bei der französischen Nationalmannschaft habe ich immer so gemacht, wer den anderen Quarterback raushaut, verletzt, kriegt 3 Croissants auf mich Und wenn er blutet, gibt es einen Pott Marmelade drauf.
Ja.
Das war natürlich nur ironisch für alle, die jetzt wieder sagen, Coach, das ist verwerflich.
Aber dann können wir doch gleich über das Matchup mal ganz kurz
Lass gehen, uns doch gleich über das Matchup. Oder nee, pass auf, wir gehen einfach. Eigentlich, wir haben ja über das Spieler-Trainer-Ding gesprochen. Sag mal, war er eigentlich OBJ nominiert für den Biletnikoff Award? Hat er den gewonnen?
Nee,
glaube ich. Lass uns das mal kurz googeln, weil das interessiert mich ja. Weil er war ja bei LSU.
Nee, der hat schon ein paar gute Aktionen gehabt, aber ich glaube nicht, dass er dafür nominiert wurde. Biletnikoff Award, wer gestern zugeschaut hat, ist, wir hatten KJ
Hamler,
die Nummer 1 war das bei den Penn State Nittany Lions. Mhm. Das war deren Superstar in der Offense. Der wurde auch gestern ein bisschen eliminiert, 3 Catches, irgendwie 66 Yards. Der war für das Biletnikoff Award Watchlist, da heißt in der Offseason, als einer der besten Right Receiver auf die Liste gepackt. Und das bei 130 Colleges, müsst ihr mal überlegen, wie viele Spieler. Du hast 85 Spieler in jedem Team auf einem Stipendium und dann hast du noch Walk-Ons, heißt 120 Leute pro College und du hast 130 Teams. Da auf so einer Liste zu sein, auf so einer Shortlist, wo 10 Leute drauf sind, das ist schon eine Ehre. Und Biletnikoff war ein Right Receiver bei meiner alten Universität, Florida State University, und deswegen heißt die
Biletnikoff. Hat da so abgeliefert, dass sie nach ihm den Award für den besten Receiver benannt haben, hat in der NFL bei den Raiders gespielt und ist auch in der Pro Football Hall of Fame. So, der Typ ist wirklich eine Rakete, lustiger Kerl. Ich durfte ihn kennenlernen 2006, als mich der gute Killer-Hybrid-Motherfucker, wie ich ihn nenne, Art Shell, der Head Coach. Ich nenne ihn so, weil er ja, eine Mischung aus Gorilla und Silberrücken war. Der hat mich da hingeholt und Fred Biletnikoff war der Receiver-Coach und das war ziemlich schön zu sehen. War ein geiler Typ. Der war Kettenraucher und hat immer im Stadion, wenn er rausgegangen ist, in Oakland, gab es so eine Linie am Tunnel. Wenn du die überschritten hast, dann konnten dich die Zuschauer sehen. Und er stand immer an der Linie und hat noch die Rothändle ohne Filter noch schnell weggezogen. Weil sonst
ein richtiger Ehrenmann.
Und ey, Halbzeit, rein in den Tunnel, sofort Zigarette raus. Also der war noch alte Schule, der Mann, aber war ein geiler Typ, hat im Training Camp die jungen Receiver so angeschrien. Alter, dass wir mit den Running Backs daneben saßen und haben gedacht, was ist denn da los? Und war ein alter Coach, ne? Ja. Der war jetzt nicht,
das erinnert mich nicht mehr
40, 50.
Diese alten Coaches sind doch immer die besten, wenn man die so mal hat und ein bisschen da mitkriegt, wie die einfach drauf sind. Die ticken anders. Diese ganz alten Football-Coaches, die schon seit 50 Jahren in diesem Business ist. Ich habe da auch, das erinnert mich gerade an Monty Kiffin. Monty Kiffin ist jetzt...
Kiffin ist sein Name, ne? Der kifft nicht.
Nein, der heißt Monty Kiffin, genau. Das ist einer der besten Defensive Coordinators in der Geschichte von der NFL. Und sein Sohn ist Lane Kiffin, der ist der Headcoach bei FAU, wo Monty Kiffin jetzt auch ist noch im Staff, weil der Typ ist...
Wie alt ist der denn?
Der ist 85, der ist schon eigentlich, glaub mir.
Der ist schon eigentlich tot?
Der ist schon... Ich habe ihn kennengelernt bei den Jaguars, wo ich noch kurz im Preseason Camp war. Und... Ich war ein Off-Day, man hat ja so jede 3 Tage hast du so einen freien Tag und dann kommst du ja trotzdem rein, also in deine Facilities und was weiß ich nicht, ein Whirlpool, Eisbad, ein bisschen Reha. Und dann komme ich einmal, ich bin immer sehr früh reingegangen, weil es da mal leer war. Dann gehe ich da rein und gehe da gerade so in den Hot Tub rein, also der Whirlpool, der ist hinten bei den Duschen und den Toiletten. Und dann gucke ich so, keiner ist da, Monty Kiffin, 85 Jahre, chillt immer im Whirlpool und der sitzt dort einfach und ich denke mir, ey, ist der tot? Der schläft, ne? Der schläft dort, der sitzt
bis. Ist der tot?
Das ist gefährlich in so einem Whirlpool, in so einem Alter. Kennst du das selber, wenn du im Whirlpool für 20 Minuten sitzt, dann wird dir ja schon schwindelig, weil du einfach, ja, zu lange da drin, dein Kreislauf, irgendwann fängt der an, auch ein bisschen rumzuticken und dann sitzt da so.
Du meinst, dann wird man dizzy?
Ja. Wie? Dann sitzt der da und ich behalte das so ein bisschen im Auge. Ich denke mir so, ey. Der ist immer noch drin, lebt der noch, muss ich jemanden rufen? Und
Vielleicht ist er gar.
Ey, ich hatte wirklich Angst und ich sagte, was soll ich machen, soll ich ihn, da kommt ein anderer Spieler irgendwann rein, pass auf.
Mund zu Mund.
Bei dem Typen, da kommt ein anderer Spieler rein und ich frage ihn so, ey, guck dir mal Monty an, also Coach Kiffin an, sollen wir ihn wecken? Ich weiß nicht, was man jetzt macht, weil man hat so einen Respekt vor, der ist wirklich so, der ist eine Legende im Football. Der ist eine Legende im Football. Und du hast so ein bisschen so einen Respekt vor ihm und der ist auch nicht mehr wirklich da. In den Teammeetings ist der immer am Pennen und sowas und dann sagt einer, ey Coach Kiffin. Hey Coach Kiffin. Ja. Der ist einfach nur noch da gewesen, weil die Coaches, Gus Bradley und der Defense Coordinator, das war deren Mentor. Und wo die den Job bekommen haben bei den Jaguars, haben die gesagt, der kommt noch zu uns im Staff, weil der kennt nichts anderes außer Football. Der will nicht zu Hause leben, der alleine.
Und wahrscheinlich, wenn er in seinen wachen Phasen, hat er immer noch ein paar gute Dinge zu sagen, ne? Muss man auch sagen.
Ich habe die nicht gesehen, aber
im Coaches-Meeting.
Bestimmt, im Coaches-Meeting. Aber der war in meiner ersten Reihe in den Team-Meeting, hat gepennt und es war einfach zu lustig. So, pass auf, zurück zur Story. Er sitzt im Whirlpool und ich rede mit dem Typen da, das war so ein Linebacker. Ey, was machen wir? Er sagt, ey, keine Ahnung, lass mal die Physios holen. Dann wollte ich gerade losgehen, ich gehe so ein bisschen näher ran, wollte ihn erstmal so antippen an der Schulter, ich wollte halt rein in den Whirlpool so gucken, ich lasse ihn mal wenigstens mal kurz ein bisschen probieren wach zu machen, ob der wirklich noch lebt und auf einmal, was ist denn das da vor ihm, weil er sitzt im Whirlpool und auf einmal, hä, und es ist ja im Whirlpool kommt auch so ein bisschen Schaum und auf einmal sehe ich, gehe immer näher ran. Auf einmal sehe ich seine Eier, die schwimmen wie Wasserbojen da oben und ich sage so, oh. Boah, was ist denn hier los? Ich habe mich erschrocken auf einmal, weil ich so zugezückt habe, der andere gefragt hat, was ist los? Steht Monty Kiffin auf einmal auf, voll nackt und die Eier hängen bis zum Boden wieder im Wasser drinne und sagt so, hey, alles klar und läuft einfach raus und läuft weg.
Mit schwingenden Klönen. Ey,
die Dinger waren wie Wasserbojen im Wasser. Der war nackig im Team Whirlpool drinne und steht dann einfach so auf und sagt, hey, alles klar, Jungs, und läuft einfach weg, als wäre nichts passiert. Und ich bin ja ein bisschen, auch in der Umkleidekabine war ich immer der Deutsche, so ein kleiner Clown. Und dann musste ich die Story aber im Defensive Meeting am nächsten Tag erzählen. Und die Coaches, weil die halt so einen Draht haben zu Monty Kiffin, ey, das war so eine Story. Ich musste die restlichen zwei Wochen, jede Woche kam auf dem Footballfeld, kamen die Coaches an mit einem anderen Coach, ey, erzähl mal die Story. Und dann musste ich das jedem erzählen und es war mir so unangenehm, weil das eine Legende ist. Und ich verbreite hier diese Story. Boah, das war
aber,
so.
Aber weißt du, was mich ein bisschen wundert? Warum sitzt er nackt im Whirlpool?
Ich weiß es nicht.
Und zweitens, was für einen miesen Schlepphund muss er haben, dass wenn er sitzt, die Dinger oben
köcheln? Die waren.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat er aufgestanden. Oh, jetzt.
Als
er aufgestanden ist, stand er und die Dinger.
Die waren wieder versorgt. Ich lüge nicht, ich schwöre es, ich übertreibe diese Story gerade nicht, deswegen musste ich so lachen, wo du gerade das gesagt hast, so ein alter Coach, ne, das ist nur einer von den Alten.
Oh
ich hab,
Gott.
Die sind einfach anders.
Die haben Schlepphosen. Eigentlich müssen wir mal Stecker in Whirlpool stecken. Mal gucken, ob die auch oben köcheln.
Das gibt's einfach ein paar von diesen Coaches da drüben, die kennen nichts anderes. Die haben 50 Jahre lang, ich habe Leute kennengelernt, die schlafen in ihrem Büro, weil die nicht nach Hause gehen, obwohl die Frauen haben, wo die Kinder haben, aber die kennen nichts anderes, da ist so ein Druck aufgebaut im College-Football oder in der NFL um den Job, dass die alles dafür tun und das ist auch nicht gesund für die Familie, bin ich ganz ehrlich, ich habe das gesehen, du dachtest manchmal, du lernst die Coaches Frauen kennen und die Kinder und alles sieht schön aus, auf einmal ein Jahr später getrennt, weil es ist schwer für die Familie, wenn du jedes Jahr einen neuen Job hast, es gibt Coaches, die jedes Jahr einen neuen Job haben. Und da zieht nicht jeder mit. Und deswegen sind aber auch viele alte Coaches, die werden im Meetingraum sterben. Das ist einfach so.
Oh, das ist ja das Schlimmste.
Ich
stelle mir vor, ich will nicht als Coach im Meetingraum sterben.
Okay, ich auch
das
nicht.
Ist das der letzte Ort, wo ich sterben will. Ja. Aber egal, lass uns doch jetzt nochmal den Spieltag heute Abend mal durchtippen. Weil wir haben ja eine kleine Wette am Laufen. Ne? Also erstmal kriege ich ja noch. Nur zwei Döner sind noch auf deinen Nacken.
Ja, wegen dem Broncos-Raiders-Spiel.
So,
und warum jetzt, eigentlich zwei? Was war denn das andere?
Das andere weiß ich nicht mehr. Aber es sind auf jeden Fall zwei. Jetzt werden wir diesen Spieltag durchtippen. Und alle Bromantiker da draußen werden sich genau merken. Nehmt euch jetzt einen Stift und einen Zettel. Schreibt euch mal auf, ne? Wer besser tippt, ne? Oder wer was tippt, und dann müssen wir danach vielleicht nochmal zurückgehen und hören, wer hat diesen Spieltag besser getippt. Wetteinsatz ist wie folgt. Wenn ich gewinne, muss Björn Werner, der nie ein Cap trägt und es hasst wie die Pest, bei der Live Bromance am 22.09. nächste Woche Sonntag, in einer Woche, im Hamburger Ding, musst du mit dem hässlichsten Coach, ich zoome Cap, obwohl da gibt es nur schöne, musst du die ganze Zeit mit dem Cap rumlaufen. Den ganzen Abend, von Anfang bis Ende, beim Pipi machen, beim Kacker machen, die ganze Zeit.
Und der ist schon hart für mich, weil ich wirklich keine Caps trage, weil ich so einen Eierschädel habe. Und ich immer denke, die sehen nicht gut aus, die passen nicht.
Egal, du wirst sie tragen.
Aber es ist okay, weil ich auf der anderen Seite, wenn ich gewinne, darüber bin ich sehr glücklich. Da werde ich live im Hamburger Ding, wenn ich gewonnen habe, auf der Bühne, kurze Summes, Auge küssen und live aufnehmen und es auf Instagram packen.
So, und jetzt merkt ihr, dass Dizzy B krank ist. Ey, wer küsst
also
das Auge von einem anderen Mann?
Auf, wer will das? Vielleicht in 2 Wochen, wenn er wieder bei Run NFL sitzt, hat er eine Bindehautentzündung. Man weiß es nicht. Alter. Das werden wir sehen.
So, Björn Werner hat nicht mehr alle Latten am Zahn. So, Dizzy B, lass uns mal gucken,
wo ich meinen Mund überall davor hatte.
Oh, Hauptsache nicht an den Klöten von Monte Kiffin, ey. So, also komm, fangen wir an. Arizona zu Gast bei den Baltimore Ravens.
Ja, da muss ich natürlich die Ravens nehmen.
Okay, ich gehe damit konform, weil die Baltimore Defense ist gut und das Laufspiel, boah, das wird hart für Arizona. Danach San Francisco 49ers zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Das ist ein schwerer.
Du bist dran, weil wir müssen
abwechseln. Ich sage Cincinnati, die haben knapp gegen die gegen die Seahawks verloren, 415 Yards hat Dalton geworfen. Ich glaube, die gewinnen das Ding zu Hause.
Echt?
Ja.
Boah, warte mal. Dann überlege ich nochmal ganz kurz hier, weil wir können ja nicht nur die gleichen Teams nehmen.
Du musst da sagen, was du
denkst. Ich sehe gerade, dass Nick Bosa von den 49ers
ist raus.
Knöchel ist likely to play, also er wird spielen, aber trotzdem, wenn du was am Knöchel hast, bist du immer nicht so effektiv.
Jetzt hör auf, da im Computer rum.
Ja, ich muss mal kurz dödeln, das ist jetzt eine wichtige Wette hier. Warte doch mal
und?
Ganz gut.
Wir haben noch musst Zeit. Du jetzt einmal in deinem Leben Mann werden.
Ich sage, die 49ers werden es machen. Das ist das erste Spiel.
Komm. Dass du verschissen hast. Nächstes Spiel. LA Chargers zu Gast bei den Detroit Lions.
Chargers.
Ich sag dir eins, ich glaube, dass Danny Amendola und TJ Hawkinson, die werden den Chargers das schwer machen. Die sahen auch nicht so gut aus in ihrem ersten Spiel.
Also?
Aber nichtsdestotrotz sage ich, die Chargers gewinnen das.
Ey, weißt du, so große Sprüche hier und
dann. Ja, aber das wird knapper, als man denkt. Nächstes Spiel, Minnesota zu Gast in Green Bay. Ich weiß, was ich nehme.
Ich sage.
Pass auf, ich schmeiße ihn raus. Upset in Green Bay, Minnesota gewinnt.
Echt?
Tamam.
Okay, ich nehme den in Green Bay. Ich nehme Green Bay.
Okay. Ich sag dir auch warum.
Warum?
Dalvin Cook und diese brutale Defense. Und Kirk Cousins nicht so schlecht, wie alle denken.
Ey, aber Green Bay hat jetzt auch eine Defense. Und ich denke, Aaron Rodgers, nachdem er letzte Woche schlecht gespielt hat, wird eskalieren.
Wir werden es sehen. Jacksonville bei Houston. Mit Minshew.
Houston
Texans. Hast du überhaupt gesehen, wen sie jetzt als Quarterback reingeholt haben, Jacksonville?
Nee.
Ich auch nicht. Das würde mich mal interessieren.
Doch. Die haben getradet für, warte kurz.
Von McCarron?
Nein, für den Seahawks, der Ersatzspieler. Nicht Seahawks. Finden wir noch raus. So, weiter geht's.
Okay, nächstes Spiel. New England Patriots bei Miami mit Antonio Brizzle.
Also ich glaube, der ist einfach für uns beide. Dann nehmen wir Miami Dolphins die Patriots. Joshua Dobbs von den Pittsburgh Steelers ist der Ersatzquarterback jetzt bei den Jacksonville Jaguars.
Stimmt.
Hab für ihn getradet, glaube ich, eine 4. Runde-Pick oder sowas.
Okay, also Miami hat keine Chance zu Hause. Nein, da ist Tankeritis angesagt.
Und normalerweise ist es ja so, dass die Patriots wie letztes Jahr, the Miami Miracle, Probleme haben in Miami, aber nicht dieses Jahr. Also wenn das jetzt wirklich hier passiert, boah, fress ich einen Besen.
Dann frisst du einen Besen, das halten wir jetzt mal fest. Dann Buffalo zu Gast bei den New York Giants.
Dann nehme ich die Giants. Zu Hause wird Saquon Barkley abgehen. Eli Manning sah nicht schlecht aus. Ich denke, die Giants werden es machen.
Dem kann ich nur beipflichten. Oh, das Spiel mache ich mit dem Stecker. Seattle-Pittsburgh.
Oh.
Das ist schwer.
Ich denke, nachdem Pittsburgh so verloren hat und die müssen jetzt Gas geben, zu Hause, obwohl die Seattle Seahawks gut aussehen, aber auch knapp zu Hause nur gewonnen haben, denke ich trotzdem, dass die Pittsburghs die das hier einen rausholen.
Und ich sag dir, warum Pittsburgh das Ding auch gewinnen wird, weil die Legion of Boom war gar nichts. 415 Yards hat Andy Dalton da aufs Board gebracht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was mit Connor, mit Juju, Washington, ich glaube auch, das wird eine knappe Kiste. Ich sag Pittsburgh knapp.
Okay, sind wir beide.
Colts gegen die Titans.
So, hier nehme ich jetzt den Upset. Ich nehme die Colts. Obwohl die Titans so gut aussehen, nehme ich den Upset, weil die Colts sahen nicht schlecht aus letzte Woche und Jacoby Brissett wird es machen mit Marlon Mack.
Nein, ich bleibe bei den Tennessee Titans.
Natürlich, du gehst mit dem Bandwagon.
Nee, was heißt ein Bandwagon? Mariota hat jetzt Tannehill im Nacken und gibt Gas. Henry gibt Gas. Ich glaube, das Cleveland Browns Ding letzte Woche hat denen den Swag gegeben. Ich glaube an die zu Hause und Mike Vrabel wird die heiß machen. Ich glaube,
der gibt was.
Dallas Washington?
Dallas.
Gegen Case Keenum, der auch nicht schlecht gespielt hat.
Ja,
aber sie hatten kein Running Game, deshalb sage ich auch Dallas. KC, Oakland, klare Kiste, Oakland Raiders.
Echt jetzt?
Ich gehe mit Oakland.
Niemals.
Ich gehe mit Oakland.
Niemals.
Ich habe keine andere Wahl. Okay. Ich bin
ja, okay.
Raider for life.
Dann natürlich nehme ich die Chiefs. Das habe ich dann nach dir mit dem Carsten Spengemann und Icke. Ich denke, die Chiefs werden es machen. Da wird die Oakland Raiders Offense nicht mithalten können.
Ja, eigentlich alles als neutraler Trainer, klar, sage ich Kansas City, also aber...
Sagst einfach Ehrenmann, ich muss
mit den Oakland. Once a Raider, always a Raider. Okay. Ich gehe mit den Raiders. Chicago in Denver?
Nimm ich Chicago. Diese Defense, da wird Joe Flacco mit Problemen haben, das geht nicht.
Ich glaube, Chubb und Von Miller sind richtig gepisst, dass letzte Woche nichts ging. Ich glaube, die werden richtig heiß laufen. Und ich sage, Denver gewinnt zu Hause.
Okay.
New Orleans gegen LA Rams. Oh, Alter, High-Scoring-Game.
Wo spielen die?
In LA.
Ich sag aber trotzdem, die Saints werden gewinnen, weil die haben einfach...
Breezes.
Das, aber auch gleichzeitig, die werden diese ganze Woche diese Motivation raus, das letztes Jahr, das mit der Pass-Interference.
Oh yeah.
Die ganze Saison sozusagen geklaut wurde, der Super Bowl. Und die werden heiß sein.
Ich gehe auch mit Breezes. Philadelphia Eagles bei Atlanta. Du warst heiß mit Atlanta, ne?
Ich kann nicht sehen, dass hier Atlanta jetzt jede Woche verliert, aber ich muss trotzdem mit den Eagles gerade gehen. Die kamen in der zweiten Halbzeit letzte Woche, aber die Eagles...
Ach, jetzt bist du vom Atlanta Bandwagon runter.
Ich war nicht auf dem Bandwagon, aber es ist hart zu sagen, dass die keine Spiele gewinnen und nicht viele Punkte draufpacken, wenn man diese Offense anguckt auf Papier und dann kriegen sie da nur irgendwie 12 Punkte in Trash-Time. Also... Ich gehe mit den Eagles einfach, weil Carson Wentz und diese DeSean-Jackson-Connection ist gefährlich. Und ich glaube, die Defense wird besser spielen. Ich gehe mit den Eagles.
Ich gehe auch mit den Eagles. Cleveland Jets. Sam Darnold ist raus.
CJ Mosley ist raus, der Linebacker.
Sam Darnold ist
raus. Das, genau, wie heißt diese Krankheit, die jetzt...
Pfeiferisches Drüsenfieber. Ja, das heißt Jets, no.
No. Und Le'Veon Bell ist questionable, also keiner weiß, ob er spielt morgen. Also da, die haben jetzt schon Verletzungsprobleme.
Ich glaube auch 18 Flaggen für knapp 200 Yards, das wird Freddie Kitchens und denen nicht nochmal passieren. Die haben zu viele große Egos, die werden sagen, das langt. So, also, wir haben es durchgetippt.
Das war's. Also wir haben...
Die Bromantiker da draußen werden das verfolgen und uns sagen, wer hat es gewonnen, wer hat es verloren.
Ey Leute, auch wenn er knapp gewinnt, ihr wollt es sehen, dass ich sein Auge küsse.
Nein. Wir wollen dich alle mit dem Cap sehen.
Nein. Wir wollen alle, dass das live...
Vielleicht hast du ein Cap-Gesicht. Du musst dich mal einfach nur mal tragen.
Ja, irgendwie, keine Ahnung. Wie bin ich nie... Ja, okay, komm.
Das war's von uns. Wir freuen uns auf heute Abend.
Morgen kommt der typische
Hangover. Morgen kommt der Hangover in guter Qualität.
Und on time.
On time, der kommt am Vormittag. Nicht ganz, ganz früh kriegen wir den nicht raus. Wir müssen ja auch ein bisschen schlafen, weil wir hauen uns die Nacht um die Ohren. Wir nehmen den am Vormittag raus und bis spätestens mittags ist das Ding online. Damit ihr bei der Arbeit oder auf dem Weg zurück von der Arbeit, wenn ihr sehen könntet, was Björn Werner mit dem Black Hammer macht, ist das widerwärtig. Also, wie immer danken wir euch dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Empfehlt uns weiter, hört uns, markiert Freunde, lasst uns eine Rezension da und ich würde sagen, wir sehen uns am 22. bei der Bromantica im Hamburger Ding. 17:30 Uhr ist Einlass, 18 Uhr geht's los. Wir freuen uns auf euch. Björn, noch irgendwelche letzten Worte?
Tschö mit Ö.